Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 17:30 Uhr, da ist das Regionaljournal.
Das Regionaljournal Zentralschweiz, heute mit diesen Themen. Fußballstadion. Die Chefs beim FC Luzern ändern ihre Meinung und wollen jetzt doch einen richtigen Rasen. Rossdorf-Festival. Die Stadt Luzern macht ein Jubiläumsgeschenk, das nicht überall gut ankommt. Und Richterwahlen. Im Nidwaldner Landrat hat die bei einer kuriosen Abstimmung um ein Haar zu los entschieden. Das Wetter für morgen. Lokal kann es am Morgen noch ein gutes Regen geben. Am Nachmittag ist es dann bewölkt um 19 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. Jetzt also doch Naturrasen statt Rasenteppich. Der FC Luzern spielt im neuen Allmendstadion jetzt doch auf echtem Gras. Der FCL-Verwaltungsrat hat seine Meinung geändert. Warum? Der Thomas Heb berichtet.
Noch im Dezember letztes Jahr war klar, der FCL spielt im neuen Allmendstadion auf Kunstrasen. Begründet hat man den Entscheid unter anderem damit, dass man auf Kunstrasen auch andere Veranstaltungen durchführen kann. Jetzt hat der Verwaltungsrat seine Meinung geändert. Mit guten Gründen, sagt der FCL-Geschäftsleiter Thomas Schönberger.
Wir haben die Situation einmal eingehend analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass wir primär ein Fußballstadion bauen, nicht ein Eventstadion. Wir würden Events machen, 2 bis 3 oder 4 im Jahr. Aber primär ist es ein Fußballstadion und in dem wollen wir auch, wenn Möglichkeit besteht, mal ein Länderspiel durchführen.
Und das wäre auf Kunststrasse nicht möglich. Länderspiele sind das eine, das andere sind die Kosten, die man nochmal durchgerechnet hat. Beim Kunststrasse sind der Einbau teurer und die Lebensdauer weniger lang, als man zuerst gemeint hat. Darum mache ich es auch nicht, dass die Pflege vom Naturrasen ein bisschen aufwendiger ist.
Der jährliche Betrieb ist sicher teurer, die Investitionskosten sind aber tiefer vom Naturrasen. Der Kunstrasen kostet doch rund 600'000 Franken mehr am Anfang. Und wenn Sie den alle 4 Jahre auswechseln mit rund 300'000 bis 400'000 Franken, dann können Sie da schon auch noch ein bisschen Pflege investieren in der Zwischenzeit in den Naturrasen.
Darum redet der FCL-Geschäftsleiter Thomas Schönberger in erster Linie von einem unternehmerischen Entscheid und weniger davon, dass die Fans sich für einen Naturrasen stark gemacht haben. Aber klar, haben sie wahrscheinlich auch Freude daran und nicht zuletzt auch die Spieler.
Ich glaube, jeder Fußballer im Innersten spielt lieber auf einem natürlichen Untergrund wie auf einem künstlichen.
Der erste Match im neuen Stadion mit Naturrasen findet im Juli 2011 statt.
Der Puckbericht zum Tötungsdelikt Lüssi wird nicht veröffentlicht. Das hat heute das Schweizer Kantonsparlament entschieden, knapp mit 45 zu 42 Stimmen. Ein Teil vom Bericht ist zwar schon vor längerer Zeit an die Öffentlichkeit gekommen, der Rat hat die Indiskretion aber scharf verurteilt und argumentiert, das dürfe nicht der Grund sein, um jetzt den ganzen Bericht rauszugeben. Bei der Zentralbahn tritt der Geschäftsführer auf Mitte vom nächsten Jahr zurück. Der 61-jährige Josef Langenegger länge sich auf den vorzeitig pensionieren, heisst es in einer Mitteilung von der Zentralbahn. Der Josef Langenegger hat das Unternehmen seit der Gründung vor 5 Jahren geführt. Damals haben sich die Luzernstanz Engelbergbahnen LSE und die Brünigbahn zusammengetan. Das Gebäude vom Konservatorium im Dreilindenpark zu Luzern müsste saniert werden. Natursteinfassaden und Dächer seien in einem schlechten Zustand, meldet die Stadtregierung. Die Anlage mit dem Haupthaus, dem Ökonomiegebäude und dem Pförtnerhäusli ist über 100 Jahre alt und denkmalgeschützt. Die Sanierung die kostet 3,6 Millionen Franken. Wenn das Parlament dem Kredit zustimmt, dann fährt die Stadt mit der Sanierung im nächsten Frühling an. Das Wochenende wird in der Stadt Luzern der rote Teppich ausgerollt, und zwar für die goldige Rose. Das Festival Rose d'Or ist hier zum 50. Mal und das wird gross gefeiert mit den Stars aus der weltweiten Fernsehunterhaltung, aber auch mit dem einheimischen Publikum. Die Stadt Luzern lenkt darum die euch tiefer in die Tasche und unterstützt das Festival mit 150'000 Franken. Das ist 3-mal mehr als in den letzten Jahren. Die Aufstockung die kommt aber nicht überall gut an. Karin Portmann.
Die Rose d'Or will eine neue Ära einläuten zum 50-Jährigen. Das Festival, das der Oscar ist für die Fernsehunterhaltung, gehört frisch im Ringier-Konzern. Die Festivalleitung ist mit Marco Castellaneta und Rolf Probala feste Luzerner Hände und man will sich auch wieder mehr auftun, dass das Publikum auch etwas von diesem internationalen Grossanlass hat. Für die Stadt Luzern gute Gründe, dass man heuer statt 50'000 mit 150'000 Franken dabei ist, erklärt der Stadtpräsident Urs Westuder.
Da besteht eine internationale Konkurrenz mit Plätzen wie Monaco, Wien, Berlin. Die sind natürlich willens und bereit, Mittel in derige Anlässe hineinzubuttern, oder die weit über dem sind, was wir uns diesbezüglich leisten können. Und von dort her bin ich der Meinung, man sollte für die bescheidenen, unter dem Titel bescheidenen 150'000 Franken für ein Jubiläumsjahr, 50 Jahre Rostar, sollte man packen und dieser Firma Ringi diesbezüglich nicht einfach die kalte Schulter zeigen.
Die Wertschöpfung für Luzern sei unbestritten. Das Festival sei weltweite Werbung, bringe Gäste und unterstreiche die Strategie als Kultur- und Filmstadt. Gleichlich sieht das auch der Kanton Luzern und ist mit gleich viel Geld ebenfalls beim Festival dabei. Dass der Stadtrat von Luzern heuer grosszügiger ist, das kommt im Parlament teilweise schräg. Zum Beispiel bei Urs Wollemann, SVP. Er ist Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, die für die Finanzen zuständig ist.
Es kommt natürlich gerade in dem jetzigen Zeitpunkt, wo wir gerade an einem Sparpaket sind, natürlich äußerst schlecht an. Da ist es quer in der Landschaft, dass man natürlich einen Betrag will verdreifachen, wenn man andererseits jetzt jede 5'000, die 10'000 Franken zusammenklauben im Budget, um einfach die 15 Millionen Sparpaket zusammenzubringen.
Und auch der Dominik Durer schluckt leer. Der SP-Fraktionschef sieht neben dem anstehenden Sparpaket und den Abstrichen sonst in der Kultur auch noch das Problem, wer hinter dem Anlass steht.
Wenn man dann auch noch sieht, dass das eine Veranstaltung ist, die einen kommerziellen Charakter hat und durch ein Unternehmen eigentlich jetzt geführt wird, dann darf man sich die Frage stellen, wo man dann auch die Abgrenzungen macht zu anderen Kongressen und Veranstaltungen, die in Luzern stattfinden. Wieso werden denn die nicht in dieser Art unterstützt und wieso jetzt genau die Rostor? Ich denke, diese Diskussion müssen wir führen.
Für Thomas Gmür, CVP, ebenfalls in der Geschäftsprüfungskommission, sagen die Luzernerinnen und Luzerner mehr davon haben, als nur zahlende Zaungäste sein.
Wir haben vor ein paar Jahren einiges investiert, dass es Festival auf Luzern kommt. Mit einem grossen Aufwand ist das dann auch hierher gekommen und hat auch grosse Ausstrahlung in andere Länder. Aber wenn man sehr viel Geld investiert, will man natürlich auch gewisse Auflagen erfüllt haben. Und ich meinte, man kann durchaus Forderungen stellen, dass die Luzerner Bevölkerung ein bisschen mehr einbezogen werden kann, dass es ein Festival ist, wo wir auch davon etwas haben und nicht einfach einen roten Teppich, wo irgendwelche Promis vorbeihuschen und wir haben nichts davon.
Ein Anliegen, das die Festivalleitung schon aufgenommen hat. Für heuer gibt es beispielsweise darum die englische Originalversion von «Wer wird Millionär?» in einer öffentlichen Show. Oder es gibt auch eine Comedy Night. Der Präsident vom Festival Rostor, Marco Castellanetta, betont, dass das Festival die Unterstützung von Luzern brauche.
Ich verstehe sämtliche Motivationen zu sparen, sich aufs Wesentliche konzentrieren. Da würde ich sagen, ist Rostor tatsächlich etwas Wesentliches. Weil unter dem Scheinwerfer, der seit 50 Jahren ein helles Licht macht auf die wirklich wesentlichen Künstler, auf die wesentlichen Formate im Fernsehen, ist es einfach schade, wenn man dort das Licht wegnimmt. Das verdient das Licht, das war der Ringi-Entscheid gewesen. Und ich denke, da muss die öffentliche Hand und da müssen die, die eben die kulturellen Gelder sprechen, halt einfach mitziehen.
Für heuer sind es für Stadt und Kanton Luzern 300'000 Franken. Die nächste Jahr geht der Beitrag sukzessive wieder zurück.
Das internationale Festival für Fernsehunterhaltung Rostor startet das Wochenende. Die Goldigen Rosen, die werden in einer Woche im KKL vergeben. Wenn bei Parlamentssitzungen eine Richterwahl traktandiert ist, dann ist das normalerweise eigentlich schnell abgehandelt. Es ist mehr eine Formsache. Heute am Morgen im Landrat Nidwalden hat aber nicht die Gemüter so stark erhitzt wie eben die Wahl für das Präsidium vom Kantonsgericht. Es ist zu hitzigen Diskussionen gekommen. Hintergründig hat auch knallharte Parteipolitik mitgespielt und plötzlich hat die Wahl kuriose Züge bekommen. Miriam Breu war dabei an dieser Richterwahl. Ich habe mit ihr geredet am Nachmittag und von ihr wissen, warum es denn so hoch zu und her gegangen ist.
Also zuerst auf einmal zum Kuriosen. Bei einem Haar wäre nämlich gelöselt worden im Parlament. Und zwar, wer das Kantonsgerichtspräsidentin oder Kantonsgerichtspräsident wird. Die Ausgangslage war so, es hat zwei Wahlgänge gehabt und in beiden Wahlgängen haben beide Kandidaten, also der Kandidat und Kandidatin, gleich viele Stimmen gehabt. Und da ist ein bisschen Hektik aufgekommen, weil Nidwaldner Gesetzgebung sagt, wenn es zu einem dritten Wahlgang kommt und dort auch noch einmal so rauskommt, dass beide gleich viele Stimmen haben, dann gibt es nicht einen Stichentscheid vom Landratspräsidenten wie in anderen Kantonen, sondern eben der entscheidet es los.
Das Los entscheidet also ziemlich ungewöhnlich. Was ist denn weiter passiert?
Ja, und dann hat man gefunden, jetzt machen wir, glaube ich, gescheiter mal eine Pause. Und in dieser Pause muss sich irgendjemand umentschieden haben. Vielleicht ist er von seinen Parteikolleginnen und Kollegen überredet worden. Oder vielleicht hat er schnell aufs Winkuriert-Denkmal neben dem Rathaus geschillt und denkt, ja, einer muss sich ja opfern. Auf jeden Fall ist es dann so rausgekommen. Nach dem dritten Wahlgang hat die Kandidatin, die die SVP ins Spiel gebracht hat, das ist Corinne Brunner. Sie ist selber Gerichtsmitarbeiterin. Sie hat mit 2 Stimmen Unterschied gewonnen. Sie ist gewählt worden. Und der Kandidat, der das Landratsbüro vorgeschlagen hat, das ist der Josef Mattis. Er hat bis jetzt eigentlich die Arbeit von dem Kantonsgerichtspräsident in einer anderen Funktion schon ausgeübt. Er ist nicht gewählt worden.
Also der Landrat Nidwalden ist der haarscharf an einem seltsamen Entscheid vorbeigerasselt. Da stellt sich die Frage, warum gibt es überhaupt so ein Tamtam um die Richterwahlen?
Also eigentlich wäre der Fall klar, dass das Landratsbüro vorsondiert und Vorschläge macht und der Landrat dann aufgrund von dem entscheidet. Jetzt ist aber die SVP nicht einverstanden gewesen mit dem Vorschlag vom Landratsbüro, nämlich mit dem langjährigen Einzurichter. Die SVP hat gefunden, wir müssen die Frau wählen, mit dem Argument, der Kanton habe ihr eine Richterausbildung mitfinanziert und darum sollen wir sie jetzt auch behalten.
Also anders formuliert, Finanzen sind da der gewichtigere Grund gewesen als die langjährige Erfahrung.
Vor der Gründung hat es fast ein bisschen so getönt. Also im Ratssaal hat man eben nichts anderes gehört. Wenn man aber ein bisschen genauer hingeschaut hat, dann war es offensichtlich gewesen, dass der Kanton die Ausbildung zahlt, das kann nicht der einzige Grund sein für diesen Entscheid. Fakt ist, der Richter, der jetzt nicht gewählt worden ist, der hat sehr gute Noten bekommen von seiner Arbeit im Ratssaal, aber er hat das falsche Parteibüchli. Er ist SP-Mitglied und die gewählte Frau ist parteilos, aber bürgerlich. Und wenn man ein bisschen genauer nachgefragt hat beim SVP-Präsident Peter Wyss, dann hat er zugegeben, die Finanzierung von dieser Ausbildung, das war wirklich nur ein Punkt gewesen.
Das Zweite ist für uns ganz klar die politische Ausrichtung. Wir sind die SVP, wir wählen grundsätzlich bürgerlich. Und der andere Kandidat ist in einer linken Partei daheim, ist für uns nicht wählbar.
Sollten die Richterwahlen aber nicht unabhängig vom Parteibüchli passieren?
Ja, eigentlich schon. Für etwas haben wir schliesslich Gewaltentrennung bei uns im Land. Genau darum, dass sich eben Politik und Gericht nicht gegenseitig dreifunken. Jetzt ist es aber immer wieder so, dass Parteien im Vorfeld von Richterwahlen hinter den Kulissen ihre Fäden ziehen. Heute war es einfach ein bisschen sehr offensichtlich gewesen. Und damit habe ich den SVP-Präsident auch konfrontiert. Und darauf hat der Peter Wyss gemeint.
Das Parlament ist ja zusammen gesagt aus Vertretern von Parteien. Und wenn man in einer Partei ist, soll man und darf man auch parteiisch sein. Das ist legitim. Auf dem ist unsere Demokratie aufgebaut. Für uns ist es natürlich wichtig zu wissen, ein Kantonsgerichtspräsidium hat immer einen gewissen richterlichen Ermessensraum. Was heisst das konkret? Man hat wohl Gesetze, die man einhalten muss, die tut man sich auch halten. Und wenn man manchmal sieht, wie Bundesgerichtsurteile entstehen, wo man dann auch feststellen muss, dass die überhaupt nicht dem bürgerlichen oder demokratischen Gedanken zugrunde liegen, dann dürfen wir nicht im Kanton innen auch so mit solchen Sachen anfangen. Und darum war es für uns immer ganz klar gewesen, dass wir eine bürgerliche Kandidatur unterstützen, auch wenn sie jetzt nicht einmal Mitglied von der SVP ist.
Offenbar haben die Argumente auch bei bürgerlichen Politikern ausserhalb von der SVP gezogen. Die SVP hat nämlich zwar mit 19 Mitgliedern die stärkste Fraktion, aber 11 andere Parlamentsmitglieder haben gleich gestimmt. Wer, weiss man aber nicht. Die Abstimmung war geheim.
Informationen von der Miriam Breu. Die zweite Kantonsgerichtspräsidentin, Gabriela Elgas, die ist im Nidwaldner Landrat diskussionslos und einstimmig gewählt worden. Sie hören das Regionaljournal am Mittwochabend. Wir binden die Wanderschuhe. Einer ist zu Fuss auf diesen Weg unterwegs, wo früher die Handelsreisenden mit Ross und Wagen ihre Waren vom Norden in Süden transportiert haben. Ein bisschen auf dem Jakobsweg laufen, einem wichtigsten europäischen Pilgerweg. Das kann man dank dem Projekt Kulturwege Schweiz von Via Storia, einem Zentrum für Verkehrsgeschichte. Jetzt ist das neueste Magazin zu diesen alten Wegen durch die Schweiz rausgekommen. Es widmet sich voll und ganz den Weg in der Zentralschweiz. Die Miriam Breu berichtet.
Treffpunkt, die alte Deckti-Holzbrücke zu Rotenburg, über das Dobu vom Rotbach rein. Ein paar hundert Meter weiter rennen, brettern Lastwagen und Auto auf der A2 Richtung Süden. Niemand würde denken, dass die wunderschöne Holzbrücke bis ins 19. Jahrhundert genau die Rolle gehabt von der heutigen Autobahn. Sie ist auf der Nord-Süd-Achse über den Gotthard gelegen und Handelsgüter sind darauf transportiert worden. Der Nino Fröhlicher, er ist Forscher bei Via Storia.
Die Brücke wird ab 2011 Bestandteil sein von nationalen Via Gotthardo-Routen, die einem breiteren Publikum ermöglicht, von Basel, von Schaffhausen, durch die Innerschweiz, über den Gotthard bis an die Landesgrenze endlich einmal zu Fuß die historische Route zu begehen.
Die historische Route über den Gotthard ist eine von vielen. 12 Fernwanderrouten kreuz und quer durch die Schweiz sind im Ganzen. Das geht von Handelsrouten über Pilgerwege bis zu wichtigen Passverbindungen. Mehrere Tage kann man da unterwegs sein. Die Wege sind beschildert. Und dass man nicht nur durch schöne Landschaften wandert, sondern eben auch mitbekommt, dass da am Wegrand ein wichtiges Stadttor steht oder dass man eben über eine historische Holzbrücke hineinläuft, dafür gibt es verschiedene Zeitschriften von Via Storia. Am Anfang von diesem Projekt ist der Bund gestanden, sagt Nino Fröhlicher.
Wir haben im Auftrag vom Bund fast in einer 20-jährigen wissenschaftlichen Untersuchung eine Gesamtbestandesaufnahme vom historischen Weg- und Strassennetz in der Schweiz können machen. Das Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz hat eine Untersuchung gemacht, wo das in diesen verschiedenen geschichtlichen Epochen der Verkehr durch ist und was eben heute noch alles von diesen Wegen und Strassen vorhanden ist. Wir haben dann gefunden, die Bestandesaufnahme, das ist eine Grundlage, die nicht irgendwo dann in einer Stube oder in einer Bundesstelle vor sich hinrosten soll, sondern wir haben entschieden, dass wir daraus ein Tourismusprogramm entwickeln.
Und da arbeitet Via Storia eng mit nationalen, aber auch regionalen Tourismusorganisationen zusammen. Aktuell sind es auf einmal die 12 nationalen und rund 200 regionale Routen, wo historisch interessierte Leute drauf wandern können. Hinter dem Inventar von diesen Verkehrswegen steht aber viel mehr. In diesen 20 Jahren Forschung sind über 50'000 so historische Strecken zusammengekommen.
Die Arbeit am Inventar ist auf der einen Seite im Archiv basiert, auf der anderen Seite im Gelände. Im Archiv hat man gezielt Strassenpläne, Zehntenpläne, das ganze Planwerk, das sonst in einem Archiv liegt, ausgewertet. Man hat Strassenakten konsultiert, man hat die ganze Literatur aufgeschafft. Auf der anderen Seite hat man im Gelände Aufnahmen gemacht. Man hat verifiziert, was ist von dem historischen Streckennetz noch vorhanden. Und das Gelände selber ist ja auch so etwas wie ein Archiv. Da gibt es Hohlwegformen, da gibt es Trockenmauern, da gibt es Hangwegpassagen. Wenn man die beiden Sachen dann zusammengeführt hat, Archiv und Gelände, hat dann das schlussendlich das Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz ergeben.
Die Landschaft als offenes Geschichtsbuch also. Wer jetzt aber nicht Zeit oder Lust hat, den Rucksack gerade für mehrere Tage zu packen, kann auf die regionalen Routen ausweichen. Auch da haben die Verkehrsforscher von Via Storia ein paar spezielle Wege in der Zentralschweiz ausfindig gemacht. Von Hergiswil auf den Pilatus rauf, auf den Weg, den man für die ersten Touristen gebaut hat. Oder auf den Spuren von der Industriegeschichte an der Lorze nach. Ein weiterer Tipp da vom Historiker Nino Fröhlicher.
Eine sehr gute Gelegenheit bietet sich in Schüpfen. Da ist gerade vor einer Woche der alte Frutegg-Weg eingeweiht worden. Das ist ein Alpweg, der 1872 gebaut worden ist, um die Alpen im Gebiet Frutegg zu erschliessen. Das ist eine fantastische Weganlage mit Trockenmauern, ein Wegobjekt, wo man eigentlich sonst das Gefühl hat, das treffe ich nur im Tessin. Der Weg ist ausgeschildert, da können Sie einen Tages- oder Halbtagesausflug daraus machen.
Der Nino Fröhlicher, Forscher bei Via Storia. Weitere Informationen zu den historischen Verkehrswegen finden Sie im Internet unter der Adresse kulturwege-schweiz.ch. Der Reise mit dem Regionaljournal Zentralschweiz, der Regitipp, der kommt heute von der Tuli Stalder.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Das Stadtkino Luzern hebt ab, heute jeden Mittwoch bis in Oktober rein. Über den Wolken ist Programm. Anlässlich vom Jubiläum 100 Jahre Luftfahrt werden verschiedene Filme gezeigt. Heute zum Beispiel gibt es selten gezeigtes Filmmaterial aus Schweizer Archiv zu sehen. Gezeigt werden Höhenflüge, aber auch Sinkflüge von der Schweizer Zivilluftfahrt. Wie nach dem Ersten Weltkrieg Piloten die Luftstrasse rund um den Globus erschlossen haben und aus Helden verehrt worden sind. Warum in den 70er Jahren die zivile Luftfahrt in Turbulenzen kam, wie die Swissair zum patriotischen Mythos geworden ist. Kommentiert wird das Filmmaterial heute live von Experten. In dieser Filmreihe gibt es dann weiter auch Stummfilmübungen mit Klavierbegleitung, zum Beispiel ein Dokumentarfilm von 1927 im Wasserflugzeug von Zürich nach Kapstadt.
Die Filmreihe «Über den Wolken» gibt es ab heute, immer am Mittwoch, und zwar bis am 20. Oktober. Filmstart ist am 6:30. Der Eis mit dem Regionaljournal. In 3 Minuten ist es 6. Die wichtigsten Meldungen aus der Zentralschweiz. Karin Portmann fasst sie zusammen.
Der FC Luzern spielt im neuen Allmendstadion jetzt doch auf Naturrasen und nicht auf einem künstlichen Rasenteppich. Der FCL-Verwaltungsrat hat seine Meinung geändert und verzichtet auf eine Kunstrasse. Der Allmend soll vor allem ein Fußball- und nicht ein Eventstadion sein. Dazu will man auch dank dem richtigen Rasen Länderspiele können durchführen. Bei den Wahlen für das Nidwaldner Kantonsgerichtspräsidium wäre es heute schier zu einem Zufallsentscheid gekommen. Zweimal haben beide Kandidierenden gleich viele Stimmen gemacht. Nach der dritten Runde hat er das Los entschieden. Der hat aber Corinne Brunner, von der SVP portiert worden ist, der Josef Mattis, der Kandidat vom Landratsbüro, knapp geschlagen. Der Puck-Bericht zum Tötungsdelikt Lüssi wird definitiv nicht veröffentlicht. Das hat heute das Schweizer Kantonsparlament knapp entschieden. Ein Teil vom Bericht ist zwar schon vor längerer Zeit an die Medien gekommen. Der Rat hat die Indiskretion scharf verurteilt und gesagt, das dürfe jetzt nicht der Grund sein, um den ganzen Bericht jetzt herauszugeben. Das Fernsehfestival Rostow zu Luzern kommt im Jubiläumsjahr von der Stadt Luzern mit 150'000 Franken dreimal mehr Geld über als die letzten Jahre. Die Überlegung vom Stadtrat ist, dass mit der weltweiten Festivalausstrahlung wieder Haufen zurückkommen. Bei den angefragten Stadtparlamentariern kommt das etwas schräg in einer Zeit, wo die Stadt Luzern gerade ein Sparpaket schnüren muss. Rostow startet das nächste Wochenende.
Was wir morgen für Wetter haben, das sagt uns der Thomas Kleiber von SF Meteo.
Heute Nacht tut es an den meisten Orten regnen. Morgen ist es auch noch da und dort nass, am ehesten so im Raum Schweiz. Der Tag durch ist aber doch die meiste Zeit trocken. Es hat einen Haufen Wolken rum, aber die lockern doch meistens so weit auf, dass immer wieder mal die Sonne scheint. Wobei es am sonnigsten wird vom Luzerner Hinterland bis in Kanton Zugien. Am meisten Wolken bleiben von Obwalden über den Kanton Uri bis nach Schweiz über. Temperaturen, die jetzt Nacht auf etwa 11 Grad zurückgehen, kommen morgen Nachmittag in der tieferen Lage auf etwa 18 Grad. In Engelberg gibt es 15 und in Andermatt 12 Grad. Auch am Freitag wechselt es ab. Mal ist es stark bewölkt, dann scheint wieder die Sonne und wieder tut es nochmal lokal regnen. Temperaturen kommen am Nachmittag wieder auf etwa 18 Grad.
Wissen, was läuft in der Zentralschweiz mit dem Regionaljournal? Informieren können Sie sich auch im Internet. Dort können Sie einzelne Beiträge noch einmal nachhören oder die Sendung als Podcast abonnieren. regionaljournal.ch. Für die Sendungen von heute war der Beat Vogt verantwortlich. Am Mikrofon Michael Zetzi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.